Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir grüßen uns mit einem Wort aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 14 und 15. Genau so, wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Der Vorgang ist uns ja gut vertraut. Das Volk Israel wandert durch die Wüste und es hat nichts Besseres zu tun, als auch nach all den Wohltaten Gottes immer wieder zu murren. Ja, das passt nicht und das passt nicht. Und eines Tages hat Gott gesagt, ich habe die Nase voll, und hat giftige Schlangen unter das Volk geschickt, und zwar in einer sehr großen Menge. Und da war natürlich das Gezetere und die Angst und die Not sehr groß, weil die Schlangen giftig waren und wer gebissen wurde, auch gestorben ist. Und sie schrien natürlich sehr laut und das sehr lebendig, und Mose musste wieder eintreten und hat Gott gesagt, gut, Mose, du musst aus Bronze eine Schlange nachbilden, wie diese Schlangen, die jetzt da rumlaufen, und aufrichten. Und jeder, der zu dieser Schlange hinblickt, der wird gerettet. Der wird entweder nicht gebissen, oder wenn er schon gebissen worden ist, wird er an dem Gift der Schlange nicht sterben. Und das hat auch funktioniert. Das Volk ist gerettet worden von dem, was noch nicht verstorben war. Und das vergleicht unser Herr selber auch mit der Rettung, die er für uns bereitet hat, wie er uns von dem tödlichen Gift der Sünde befreit hat. Und die Rettung eines jeden Sünders aus der Lage seines Sünderdaseins ist möglich, wer sich auf diesen einzigen Weg einlässt, dass er auf diesen Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, aufschaut. Und der wird dauerhaft gerettet. Und Jesus begründet das dem Nikodemus, mit dem er die Unterhaltung geführt hat, wo er die ersten Verse auch von, wo ich die vorgelesen hatte, von berichtet hatte, begründet das so. Denn so sehr hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Ich möchte jetzt mit uns beten, und wer kann, der kann dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, hab dir ganz herzlich Dank, dass du dich unserer annimmst. Herr, wir sind in Sünde geboren. Herr, wir haben uns das nicht ausgesucht, aber wir bedürfen der Rettung, die du uns anbietest. Herr, schenke du, dass wir auch gerade durch die Tage des Kirchenjahres angeleitet werden, wieder zu dir aufzublicken, um die Errettung aus unserem Sünderdasein voll zu genießen und anzunehmen und deine Herrlichkeit auf dieser Erde zu verkündigen. Amen. Wir grüßen zu diesem Gottesdienst auch alle Gäste, die von außerhalb zu uns gekommen sind. Und vielleicht hat der eine oder andere ja einen Gruß mitgebracht und an diese Gemeinde zu überbringen. Den würden wir gerne entgegennehmen. Ja, wir grüßen auch ganz herzlich Jakob, der nach langer Zeit mal unter uns sein darf und auch durch die Corona-Zwänge abwesend sein musste. Herzlich willkommen. Und wenn aber Geschwister von uns über Ostern verreisen, dann nehmt liebe Grüße aus dieser Gemeinde mit. Wir haben in der vergangenen Woche zwei Geburtstagskinder gehabt, Heinrich und Brigitte. Und wir grüßen als Gemeinde mit einem Wort aus Malachi 3, Vers 20. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und das Heil unter ihren Flügeln. Und jetzt wollen wir gemeinsam singen. Gott, mein Herr, es ist mir ernst, natürlich unter Corona-Bedingungen, ohne dass es da einer hört. Wir wissen ja, dass die Sonntagsschule auch während des Gottesdienstes stattfindet, aber wir haben die Kinder nicht gesehen, die gehen gleich in den Keller runter. Aber sie sind da, und auch unter den Corona-Bedingungen können die Sonntagsschulstunden stattfinden. Und das finde ich sehr gut. Und ich habe gerade diese Tage eine E-Mail gekriegt von der Familie Mutuki aus Kenia. Die haben viel, viel größere Probleme mit Corona als wir. Die haben schon den Gottesdienst ins Freie verlegt, damit keine Ansteckungsgefahr besteht. Und selbst diese Gottesdienste sind jetzt nicht mehr möglich. Also die Gemeinde kann sich praktisch nicht mehr treffen, selbst zu diesen Freiluftgottesdiensten nicht. Und wir können uns hier so treffen in zwei Gottesdiensten nacheinander und die Kinder können da unten im Keller die Sonntagsschullektion hören und dafür wollen wir danken. Herr Jesus Christus, habt ihr ganz herzlich Dank, dass uns diese Möglichkeit gegeben ist, dass wir trotz dieser Einschränkungen durch die Krankheit wir uns hier als Gemeinde versammeln können. Aber habt ihr ganz herzlich Dank, dass auch, wenn wir jetzt das so nicht so sehen können, die Kinder sich im Keller treffen können, um dort dein Wort zu lauschen. Herr, segne du alle die, die unten zusammen sind, die Helfer und auch die Kinder, dass sie erfassen, was du für uns getan hast. Amen. Der neue Gemeindebrief ist da, der liegt für die Gemeindemitglieder in den Fächern und für die Gäste sind da hinten auf dem Bistrotisch auch Exemplare zum Mitnehmen da. Da ist ein Glaubenszeugnis abgebildet oder auch ein Bericht über das Jesuszentrum und Hinweise über die verschiedenen Gottesdienste zum Karfreitag, zu Ostern und auch zur Himmelfahrt. Und bedient euch da und macht euch kundig für das, was so interessant ist. Wir haben heute Nachmittag um 16 Uhr Gemeindestunde. Das ist sozusagen die Vollversammlung der Gemeinde. Und dazu möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir als Gemeinde zusammenkommen und auch uns daran erfreuen dürfen, wie der Herr uns auch durch diese Zeit geführt hat. Dass wir in dieser Zeit, wo andere vielleicht aufgesteckt haben, die Walsroder Gemeinde, die hat sich schon über ein Jahr nicht mehr getroffen. Weil die Räumlichkeiten das nicht hergeben. Und wir haben die große Möglichkeit, in zwei Gottesdiensten Gottesdienst zu feiern und auch noch andere Sonntagsschule oder andere Dinge hier stattfinden zu lassen. Und das sollten wir auch mal uns durch den Kopf gehen lassen und zu Gemüte führen. Der Psalm 103 macht das sehr deutlich. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir müssen uns das auch mal wieder sagen, dass in dem Bericht über die Gemeindearbeit, über die Gruppenarbeit oder auch über die Mitgliederbewegung, über die Kassenbewegung. All das sind Dinge, wo wir Gott loben können für das, was er an uns getan hat. Und deshalb möchte ich ganz herzlich dazu einladen. Eine kleine Panne ist passiert. Ich hatte ein Foto verschickt und das ist durch die Kommunikation mit dem Internet nicht so angekommen. Das zeigt einen Blick in den Deutschen Bundestag. Das sind über 700 Stühle für die gewählten Vertreter des Volkes. Und wenn man da reinguckt, da sitzen vielleicht 50 oder 70 Leute. Und die anderen, die abwesend sind, die haben irgendwas anderes vor. Selbst ganz Spitzenkräfte, die kümmern sich darum, dass wir alle mit Masken versorgt werden und kassieren da eben mal so 1 Million Euro für, dass sie sich bemüht haben. Aber die anderen, die abwesend sind, haben vielleicht nicht ganz so fragwürdige Abwesenheitsgründe. Aber welche Gründe haben wir denn heute Abend, heute Nachmittag abwesend zu sein, wo wir zur Kenntnis nehmen können, was Gott mit dieser Gemeinde im vergangenen Jahr getan hat? Und dazu möchte ich, wie gesagt, ganz herzlich einladen. Wir haben Karfreitag und Ostern Gottesdienst und wir haben schon mal gehört, da läuft manches anders und dazu sagt Niklas uns was.
Genau, also wir haben Ostern, Karfreitag, Gottesdienst, jeweils in zwei Schichten, wie ihr das kennt, also um 10 Uhr Karfreitag und um 11.30 Uhr und Sonntag noch, Ostersonntag nochmal 10 Uhr und 11.30 Uhr. Was anders ist, es sind nicht die üblichen Einteilungen, sondern ihr müsst euch anmelden für den Gottesdienst, in den ihr gehen wollt. Die Listen liegen da im Foyer aus. Ich habe das so gemacht, dass ich auf den Holztisch, ja, wo normalerweise immer die Listen liegen, da liegen die Anmeldelisten für die beiden Ostergottesdienste, 10 Uhr und 11.30 Uhr, und der Bistrotisch da bei der Pinnwand, da liegen die Anmeldelisten für Karfreitag, dass das so ein bisschen entzerrt ist. Tragt euch da ein, auf die Weise können wir dann sicherstellen, dass da an Ostern nichts überfüllt ist, dass alles seinen geregelten Gang geht. Danach geht es ganz normal weiter wie immer, das heißt, ihr kommt um 10 Uhr, wie gehabt.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Saskia heute Morgen, mich bei Saskia bedanken, dass sie eingesprungen ist beim Klavierspielen. Nelly überraschend krank geworden und so ad hoc ist Saskia für Nelly eingesprungen. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Möglichkeit besteht, den Gemeindehaushalt zu unterstützen durch eine Spende. Da hinten ist eine Box, wo man seinen Beitrag einlegen kann. Und wer, muss sagen, auch gerne eine Spendenbescheinigung darüber haben möchte, müsste das in einen Umschlag reintun, damit man weiß, wie man das zuordnen kann. Und jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, unseren Herrn anzubeten. Und wie gesagt, unter Corona-Bedingungen von Herzen, aber ohne Stimme.
Zu Beginn bete ich noch mit euch. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du damit direkt in unser Leben hineinsprichst, dass du uns führen und leiten willst auf einen guten Weg der Nachfolge. Du stärkst uns, du gibst uns Hoffnung und mit deinen Verheißungen. Und ja, du hilfst uns dabei, durch dein Wort eben auch deinen Namen groß zu machen, das Evangelium zu verkünden. Ich danke dir für dein Wort, dass wir darin auch so viel entdecken von dir, von dem, was Christus getan hat. Ohne dein Wort wüssten wir davon nichts. Danke, Herr, dass wir so einfach darin lesen können, tagtäglich. Und so segne jetzt auch diese Predigt, dass sie das bewirkt, wozu du deine Worte ausgesandt hast. Herr, verändere du uns, gestalte du mit deinem lebendigen Wort unser Leben. Ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Ihr kennt doch sicher diesen Werbespot, bei dem sich zwei alte Bekannte nach langer Zeit begegnen. Sie fragen sich gegenseitig aus über die vergangenen Jahre und zeigen sich anhand von Bildern ihre Errungenschaften. Meine Frau, mein Auto, meine Yacht, mein Haus. Als Nachfolger Jesu stehen wir in der Gefahr, nach ähnlichen Maßstäben wie diese Männer zu leben. Und daher beschäftigen wir uns heute mit der Frage, wie wir als Nachfolger Christi leben sollten. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Richte dein Leben ganz auf Christus und den Lohn der Nachfolge aus. Ich lese den Predigttext aus Markus 10, die Verse 28 bis 31. Die Verse werden auch am Beamer angezeigt. Markus 10, die Verse 28 bis 31. Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Wir befinden uns gegen Ende der Dienstzeit Jesu. Sein feierlicher Einzug in Jerusalem auf einem Esel ist nur noch wenige Tagesreisen entfernt. Jesus war schon viel umhergezogen. Dabei berief er seine Jünger und sandte sie zeitweise aus. Jesus heilte viele Menschen, tat große Wunder und lehrte die Menschenmassen. Markus zeigt anhand seiner Berichte deutlich auf: Jesus ist der angekündigte Messias. Im Kontext unseres Bibeltextes liegt der Fokus stark darauf, dass Jesus seine Jünger unterwies. Er kündigte ihnen mehrmals seinen Leidensweg und seine Auferstehung an. Und zum Zeitpunkt unseres Predigtabschnittes lehrte Jesus sehr viel über Gottes Reich. Bei meiner letzten Predigt im Januar haben wir uns die Geschichte vom reichen Jüngling angesehen und darüber nachgedacht, was die Voraussetzungen für das Eingehen in Gottes Reich sind. Und diese Begebenheit war eine weitere Lektion für die Jünger, durch die sie auf ihren zukünftigen Glaubensweg vorbereitet wurden. Und diese Begebenheit ist auch die direkte Ausgangssituation zu unserem heutigen Predigttext. Der reiche Jüngling war nicht bereit, seinen Reichtum aufzugeben, um das ewige Leben zu erben und Christus nachzufolgen. Und direkt im Anschluss dieser Situation spricht Petrus in unserem Predigttext nun die opferbereite Nachfolge der Jünger an. Aus unserem Predigttext können wir drei wichtige Aufforderungen zur Nachfolge Christi ableiten. Sie werden auch an der Leinwand angezeigt. Die erste: Folge Christus ganz nach, die Verse 28 und 29. Zweitens: Behalte den Lohn im Blick, Vers 30. Und als drittes: Sei ein Diener Christi, Vers 31. Ich wiederhole die Punkte noch einmal kurz. Folge Christus ganz nach, behalte den Lohn im Blick und sei ein Diener Christi. Wir kommen zur ersten Aufforderung. Folge Christus ganz nach. Ich lese die Verse 28 und 29 noch einmal. Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mütter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um das Evangeliums willen. Petrus weist in Vers 28 darauf hin: Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und damit macht er darauf aufmerksam, dass sich die Jünger eben anders verhalten haben als der reiche Jüngling. Dieser klammerte sich an seinen Reichtum, der ihm Wohlstand und eine vermeintliche Sicherheit versprach. Und darum war der Jüngling nicht bereit, den Reichtum wegzugeben, um das ewige Leben zu erben und Christus nachzufolgen. Im Gegensatz dazu verließen die Jünger alles. Hier wird deutlich: Petrus erfasste die Lehre Jesu aus der Situation mit dem reichen Jüngling. Er erkannte, dass es Jesus sinngemäß um Folgendes ging: Du musst dein altes Leben hinter dir lassen, um Jesus ganz nachzufolgen. Aber warum erwähnt Petrus ihre opferbereite Nachfolge? Eine Vermutung wäre, dass Petrus selbst verunsichert war und er von Jesus eine Bestätigung wollte, dass sie ihm im Vergleich zum reichen Jüngling auf dem guten Weg in die Ewigkeit waren. Allerdings heißt es in der Parallelstelle in Matthäus 19, Vers 20, 27 wie folgt: Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? An dieser Stelle wird deutlich: Petrus war eben nicht verunsichert. Er wusste, dass sie auf einem guten Weg der Nachfolge waren. Und er erwartete sogar einen Lohn für ihre große Opferbereitschaft. Vielleicht dachte er an eine besondere Ehrung im Reich Gottes. Diese Frage von Petrus empfinden wir als sehr unangemessen, aber Jesus kritisierte ihn nicht. Stattdessen verheißt Jesus einen großen Lohn für seine Nachfolger. Warum fehlt im Markus-Evangelium diese Frage von Petrus? Was wird uns nun werden? Es ist sehr wahrscheinlich, dass Markus einfach einen anderen Fokus auf andere Dinge hatte und eben dadurch unseren Fokus auch auf andere Dinge lenkt. Es besteht die Gefahr, dass durch Petrus' Frage du dazu verleitet wirst, erst nach dem Lohn zu fragen, bevor du Christus nachfolgst. So nach dem Motto: Was habe ich eigentlich davon, wenn ich Christus nachfolge? Und damit würde dein treuer Dienst und deine Liebe gegenüber unserem Herrn Jesus verletzt werden. Du würdest eher aus Selbstsucht nachfolgen und nicht aus Liebe und Dankbarkeit gegenüber Jesus. Und daher stellt Markus uns klar vor Augen, wie die Jünger ihr ganzes Hoffen und Begehren ohne Vorbehalte auf Jesus richteten. Sie hatten und waren nichts mehr. Sie waren nur Jesu Begleiter, dessen Geschick völlig an Jesu Leben hing. Solchen Nachfolgern versprach Jesus mit Freude, wie viel sie dadurch gewinnen, dass sie nichts mehr haben als nur ihn. Mit dem Wort wahrlich bekräftigt Jesus den Lohn für seine Nachfolger, die um Jesu und des Evangeliums willen alles verlassen. Die Jünger haben damals buchstäblich alles verlassen, um Jesus ganz nachzufolgen. Musst du jetzt auch alles buchstäblich verlassen, um ein wahrer Nachfolger Jesu zu sein? Nein, denn die Aufforderung kann auch im übertragenen Sinne verstanden werden. Das zeigt uns eine frühere Lehre Jesu aus Markus 8, die Verse 34 und 35. Dort heißt es: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Alles verlassen bedeutet in diesem Zusammenhang also, dass du deinen Willen täglich töten musst. Denn er ist von Sünde und Egoismus durchzogen. Klammere dich nicht mehr daran, dein Leben selber beherrschen zu wollen, sondern lege dein Leben als ein lebendiges Opfer Christus zu Füßen, damit er darüber herrscht. Gehöre ganz Jesus, sei völlig von ihm abhängig. Erkenne, ohne Christus bist du nichts und ohne Christus hast du nichts. Lebe als Zeuge Christi, der sich allein von ihm versorgt und getragen weiß. Schäme dich auch nicht der Worte deines Herrn. Verkündige das Evangelium zu jeder Zeit. Manche Nachfolger Christi verlassen sogar buchstäblich alles. So wie die Jünger alles verlassen haben, werden auch heute noch Missionare durch Jesus beauftragt, alles zu verlassen. Oder die Umstände des Lebens entwickeln sich so, dass sie aufgrund ihres Glaubens alles verlassen müssen. Man denke da nur an die jüngsten Christenverfolgungen im Irak durch den IS. Viele Christen mussten ihre Heimat verlassen. Erinnern wir uns an den Werbespot zurück, den ich zu Beginn der Predigt erwähnte. Dabei ging es ja darum, dass zwei alte Bekannte sich plötzlich treffen und sich anhand von Fotos zeigen, was sie in ihrem Leben erreicht haben. Mit ihren Errungenschaften wollten sie sich selbst gegenüber dem anderen groß machen. Dieser Spot zeigt sehr anschaulich unsere sündige Natur. Wir wollen groß sein, uns gegenüber den anderen behaupten. Als Nachfolger Christi stehst auch du immer wieder in der Gefahr, bei diesem Trend der Gesellschaft mitzulaufen. Vielleicht neigst du dazu, dich durch einen besonderen Job oder ein tolles Auto, ein tolles Haus zu definieren. Aber auch Glaubenswerke können dazu missbraucht werden. Wir meinen, unser Leben besser zu führen als die beiden Männer aus diesem Werbespot. Aber im übertragenen Sinne, vielleicht hältst du deinen Glaubensgeschwistern auch in gewisser Weise Bilder hin, um dich gegenüber ihnen groß zu machen. Und dann hältst du so Bilder ihnen vor, wie zum Beispiel meine Spenden für Christus, meine regelmäßigen Gottesdienstbesuche meine Dienste, mein Bibelwissen, mein frommer Glaube, mein vorbildliches Leben, meine frommen Gebete. Darum musst du täglich dein altes Ich töten. Richte dich immer wieder auf Christus aus und darauf, sein Evangelium groß zu machen. Definiere dich völlig über deinen Herrn Jesus Christus, der sich eben völlig für dich hingegeben hat. Definiere dich nicht über deine Werke und deine Errungenschaften. Jesus verließ sein Himmelreich und wurde ganz klein. Er lebte als Mensch unter uns, um dir zu dienen und sich für deine Schuld am Kreuz zu opfern. Durch ihn sind dir alle Sünden vergeben. Du bist in Gottes Augen kostbar. In Jesus Christus hat er dich teuer erkauft. Jesus, unser guter Herr und Retter, verdient es, dass wir ihm unser ganzes Leben als Opfer hinlegen. Und außerdem können wir ihm auch vertrauen. Er hat bewiesen, er meint es gut mit uns. Er ist bereit, alles für uns zu geben. Er hat uns teuer erkauft. Er wird unser Leben zum Guten führen. Christus, unser guter Herr und unser Retter, hat sich völlig für uns hingegeben. Und darum halten wir auch an nichts in unserem Leben fest, sondern geben alles als ein lebendiges Opfer Jesus hin. So einem Nachfolger verspricht Christus einen Lohn in diesem Leben und in der Ewigkeit. Wir kommen zur nächsten Aufforderung. Behalte deinen Lohn im Blick. Ich lese den Vers 30 noch einmal. Der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Christus verspricht hier eine hundertfache Entschädigung von dem, was die Jünger verlassen haben. Schaut man aber mal etwas genauer hin, wird klar, dass diese Aussage Jesu etwas anders verstanden werden muss. Es ist eben nicht so, wie es zum Beispiel bei Hiob war, der alles verloren hatte und am Ende das Doppelte seines Besitzes bekam. Ein Nachfolger Christi, der Haus und Acker verlassen hat, bekommt diese Dinge nicht buchstäblich hundertfach als Besitz zurück. Das wäre auch völlig dem entgegengesetzt, was wir schon beim reichen Jüngling gesehen haben. Da ging es doch gerade darum, alles loszulassen, um sich ganz an Christus zu klammern. Da macht es doch keinen Sinn, dass wenn man erst alles loslässt, danach den Besitz hundertfach zurückbekommt und sich dann wieder daran klammert, anstatt an Christus. Diese Verheißung Jesu ist eher geistlich zu verstehen. Ein Nachfolger Christi wird Teil der geistlichen Familie Jesu, ein Teil seiner Gemeinde. Und somit empfängt man viele Familienmitglieder. Und in Jesu Familie bestimmt seine Liebe das Miteinander, so dass man sich eben umeinander kümmert, einander aufnimmt im eigenen Haus, einander stützt. Dieses liebevolle Verhältnis ist also sehr familiär, obwohl wir nicht miteinander verwandt sind. Man kann das so verstehen, dass man aufgrund der Nachfolge Christi in gewisser Weise seine Familie zurücklässt. Und dafür empfängt man eine hundertfach größere Familie, die Familie Jesu. Und es tut so gut, mit der Gemeinde einen Ort zu haben, wo andere Nachfolger Christi sind. Wir haben ein gemeinsames Ziel und machen gemeinsame Erfahrungen mit unserem Herrn und in der Nachfolge. Interessant ist, dass Jesus in seiner Aufzählung zwar das Verlassen von Vätern erwähnt, aber sie nicht bei der hundertfachen Entschädigung aufführt. Es kann gut sein, dass damit auf den einen Vater im Himmel hingewiesen wird. Als Nachfolger Christi brauchen wir nicht hundertfach Väter empfangen, denn der allmächtige und fürsorgliche Vater im Himmel ist unser gemeinsamer Vater. Seine Größe ist unermesslich, mehr noch als das Hundertfache an Vätern. Du hast ein unvorstellbares Privileg. Du darfst zum allmächtigen Gott, der alles kann, der alles weiß, der über allem steht, der alles gemacht hat, der ewig ist, der heilig ist. Zu diesem einzig wahrhaftigen Gott darfst du Vater sagen. Als sein Kind darfst du darauf vertrauen, dass er dir in jeder Lebenslage beisteht und dich versorgt. Er hat den allerbesten Plan für dein Leben. Und nichts wird diesem guten Plan im Weg stehen. Alles, was geschieht, ist nur das Beste für dich. Jesus belohnt seine Nachfolger mit seiner Gemeinde. Zudem können wir als Kinder Gottes Vater zu Gott sagen. Und dies Ganze geschieht unter Verfolgung. Der ein oder andere wird jetzt denken, ha, siehst du doch, das Ganze ist doch nicht so rosig. Es gibt einen Haken an der ganzen Sache. Und tatsächlich, Jesus sagt, dass seine Nachfolger verfolgt werden. Und das sehen wir auch in der Geschichte. Die meisten Apostel starben als Märtyrer. Und die Urgemeinde Jesu wurde von Juden und Römern angefeindet. Auch wenn wir in der westlichen Welt nicht um unser Leben fürchten müssen, werden auch wir verfolgt. Wir erleben eher einen psychischen Druck. Wir werden belächelt oder benachteiligt. Der ein oder andere muss vielleicht um seinen Job fürchten, weil er gewisse Dinge nicht tun will, weil sie Jesu Willen entgegen sind, widersprechen. Aber wie kann die Verfolgung der Christen mit Gottes guten Willen für seine Kinder vereinbart werden? Du wirst vielleicht deinen Ohren nicht trauen, wenn ich jetzt Folgendes sage. Verfolgungen sind kein Haken an der Sache. Verfolgung ist ein weiterer Lohn, den Jesus seinen Nachfolgern verspricht. Einige Stellen im Wort Gottes zeigen uns diese tiefe Wahrheit sehr klar auf. So schreibt Paulus zum Beispiel an die Philipper in Philipper 1, Vers 29: Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Im Leid der Verfolgung werden wir noch mehr mit Christus vereint. Christus hat für uns am Kreuz gelitten. Und in der Verfolgung dürfen seine Nachfolger für Christus, für sein Wort, für sein Evangelium leiden. Es ist ein Geschenk, unserem Herrn auch auf diese Weise nachzufolgen. Zudem haben wir gerade im Leid die Möglichkeit, Jesu Namen besonders groß zu machen. Ein Beispiel, was hier in der Nähe passiert, ist zum Beispiel der Bremer Pastor Olaf Latzel, der eben aufgrund seiner Treue zum Herrn und zum Wort Gottes in der Vergangenheit massiv angefeindet wurde. Und auch wenn diese Zeit für den Pastor sicher nicht einfach war, so wurde dadurch Christus groß gemacht. Die Bremer Gemeinde bekam erheblichen Zulauf und die Predigten des Pastors wurden im Internet tausendfach gehört. Und auch wenn aktuell wieder einiges um den Pastor geschieht, er in schwierigen Situationen steckt, bin ich mir sicher, auch diese Situation wird letzten Endes zu Christi Ehre ausschlagen. Im Leid der Verfolgung bietet sich auch die besondere Chance, dass wir konkret das Wirken unseres allmächtigen Vaters erleben dürfen. Du bist ein Kind Gottes. Gerade in der Verfolgung darfst du darauf vertrauen, dein Vater im Himmel steht dir bei. Sei gespannt, wie Gott dieses Versprechen in schweren Zeiten konkret umsetzen wird. Alles, was dir geschieht, führt am Ende immer zum Besten. Trotz der vergleichsweise schwachen Verfolgung stehen auch wir oft in der Gefahr, nicht standhaft zu bleiben. Daher ist Jesu Geschenk der Gemeinde für uns umso wichtiger. Gerade im Leid und in der Verfolgung erleben wir, wie wir in der Gemeinde gestützt werden oder manchmal auch korrigiert werden. So wird in vielen Gemeinden zum Beispiel für die Situation von Olaf Latzel gebetet. Oder Organisationen wie Open Doors kümmern sich um verfolgte Geschwister und geben uns als Gläubige die Möglichkeit, auch für diese Geschwister da zu sein. Verliere nicht den Blick für deine Glaubensgeschwister. Schätze dieses Geschenk unseres Herrn. Pflege die Beziehungen zu anderen Gläubigen und nehme aktiv an den Versammlungen teil. Jesu Verheißungen für seine Nachfolger münden in dem großen Ziel der Nachfolge ein. Christus verheißt uns im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Dies darf allerdings nicht so verstanden werden, dass wir unser ewiges Leben verdienen, indem wir eben alles hinter uns lassen. Das ewige Leben erlangen wir allein aus Gnade, weil der Herr uns den Glauben geschenkt hat. Aber wenn du um Christi und des Evangeliums willen dein altes Leben völlig hinter dir lässt, dann ist deine Freude an der Ewigkeit umso größer. Denn du schaust nicht mehr permanent nach hinten auf das, was dein altes Ich, dein altes Herz begehrt. Du schaust nicht mehr nach hinten darauf, was du in deinem Leben eigentlich machen würdest, sondern du schaust nach vorne, du jagst dem Ziel nach, Christus immer ähnlicher zu werden. Und du schaust zielgerichtet auf das, was einmal kommen wird. Eines Tages wirst du wie Christus verherrlicht sein und in alle Ewigkeit in Frieden und Freude bei deinem Herrn sein. Blick in schweren Zeiten, wenn ihr im Glauben geprüft werdet, unter Verfolgung leidet, auf den ewigen Lohn, den Christus für uns bereithält. Als Glaubensgeschwister sollten wir uns da einander eine Stütze sein. Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder gegenseitig an diese wunderbare Hoffnung erinnern. Und auch das Abendmahl, das wir einmal im Monat feiern, ist eine gute Gelegenheit, sich dieses Geschenk vor Augen zu führen, was Christus durch sein Opfer bewirkt hat. Erinnern wir uns noch einmal an den Werbespot zurück, den ich zu Beginn der Predigt erwähnte. Die Männer hatten ja Bilder in ihren Brieftaschen von Dingen, die sie in ihrem Leben erreicht hatten. Und dies zeigt, wie wichtig ihnen diese Dinge waren. Sie müssen sich diese Bilder immer wieder anschauen, weil diese Dinge ihnen Halt und Sinn im Leben geben. Es ist alles, was sie im Prinzip haben. Und als Gläubige stehen wir in der Gefahr, auf ähnliche Weise Halt und Sinn in unserem Leben zu suchen. Verfolgung kann uns diese falsche Haltung aufzeigen, wenn wir gerade diese Dinge dadurch verlieren, in denen wir Halt und Sinn im Leben gesucht haben. Daher strebe danach, keine Bilder von irgendwelchen Errungenschaften anzublicken, dich darauf zu fixieren, sondern schau immer wieder auf unseren Herrn Jesus Christus, auf sein Evangelium, sein Geschenk der Gemeinde, unseren allmächtigen Vater im Himmel und das ewige Leben, Behalte diese Dinge fest im Blick, denn sie sollen dein Leben bestimmen, sollen dir Halt und Sinn geben. Wir haben gesehen, unser Herr Jesus hat sich für unsere Errettung am Kreuz geopfert. Und darum legen wir unser ganzes Leben als lebendiges Opfer hin. Christus verheißt uns einen überreichen Lohn in diesem Leben und in der Ewigkeit. Wir betrachten die letzte Aufforderung: Sei ein Diener Christi. Ich lese den Vers 31 noch einmal. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Jesus macht hier deutlich, dass Gott nach einem anderen Maßstab belohnt, nach seinem eigenen Maßstab. Die Menschen würden den Lohn eher anhand von Äußerlichkeiten bemessen, wie zum Beispiel die Größe der erbrachten Opfer im Leben, den Rang, den eine Person erreicht hat, oder die Dienstzeit eines Gläubigen. Wie lange hat jemand für Christus gedient? Versuche nicht, deinen Lohn zu bemessen, noch urteile über den Lohn anderer Gläubige. Gott schaut in erster Linie das Herz an. Er beurteilt, ob jemand aus Liebe und Treue zu Jesus nachfolgt und dienen will, oder ob jemand eher nach dem eigenen Vorteil strebt. Wer jetzt seinen eigenen Vorteil sucht, der wird in der Ewigkeit eher einer der Letzten sein. Also zum Beispiel weniger Ehre von Christus empfangen. Die Jünger haben alles um Jesu Willen aufgegeben. Und dadurch, dass Jesus ihnen das nochmal sagt, will er ihnen zeigen, dass sie in diesem Sinne auch treu bleiben sollen. Sie sollen eben nicht anfangen, so eine Art Handel treiben zu wollen. So nach dem Motto, für so viel Nachfolge bekomme ich so viel Lohn. Jesus lehrte bereits vorher etwas über die wahre Größe im Reich Gottes. In Markus 9, Vers 35 steht, und er setzte sich, rief die Zwölf und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Jesus zeigt dir klar auf, als sein Nachfolger suche nicht den eigenen Vorteil. Dein Leben soll von der Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus geprägt sein. Aus der Treue zu ihm diene ihm, indem du deinem Nächsten dienst. Und diese dienende Haltung ist eigentlich auch die Grundlage für die vorherigen Aufforderungen, die wir schon betrachtet haben. Ein Nachfolger Christi, der alles verlässt, lässt sein altes egoistisches Ich täglich sterben. Er fragt eben nicht nach seinem eigenen Vorteil. Er gibt sich ganz Christus als Opfer hin. Er dient ihm und dem Nächsten, um Jesu Namen und sein Evangelium groß zu machen. Die Familie Jesu, seine Gemeinde, dient einander in der Nachfolge Christi. Sie blickt auf die Glaubensgeschwister und auf ihr Wohl und nicht auf das eigene Wohl. Sie sind ein Zeugnis für das Evangelium, damit eben auch andere durch ihren Dienst die Ewigkeit bei Gott erhalten. Normalerweise gehen alle Menschen verdienterweise in Richtung Hölle. Das ist der Ort, den der Mensch aufgrund seiner Sünde verdient. Und auch wir hätten es verdient, in die Hölle zu kommen. Aber durch das, was Christus für uns getan hat und dass wir daran glauben dürfen, sind wir errettet. Wir haben das ewige Leben und wir wollen den Menschen dienen, damit auch sie diese Wahrheit empfangen und eben nicht an diesen schrecklichen Ort müssen, sondern errettet werden. Eine Ewigkeit in vollkommenem Frieden und Freude beim Herrn haben dürfen. Ob wir in der Ewigkeit zu den Ersten oder den Letzten gehören, Das überlassen wir dem Urteil Gottes über unser Herz. Wir streben danach, Christus aus Liebe und Dankbarkeit zu dienen. Zum Schluss noch eine kleine Ermutigung. Markus lässt in seinem Bericht eine Verheißung Jesu für die Jünger weg. Wir finden diese Verheißung in Matthäus 19, Vers 28. Dort sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. In Matthäus verheißt Jesus seinen Jüngern bei dieser Begebenheit, die wir gerade betrachten, dass die Jünger auf 12 Thronen sitzen und die Stämme Israels richten werden. Markus lässt diese Passage weg. Warum? Wahrscheinlich hat er einen anderen Fokus auf andere Dinge und lenkt wieder unseren Blick darauf. Er lenkt unseren Blick auf den Lohn, den alle Nachfolger Christi empfangen werden. Auch wenn es in der Ewigkeit Erste und Letzte geben wird, so bekommen wir den Großteil des Lohnes alle gemeinsam. In Matthäus wird diese Wahrheit dann noch deutlicher durch das Gleichnis Jesu vom Weinbergbesitzer. Dieser Weinbergbesitzer stellt zu unterschiedlichen Tageszeiten Arbeiter ein. Aber am Ende des Tages bekommen alle den gleichen Lohn, obwohl sie unterschiedlich lange gearbeitet haben. Im Reich Gottes ist es eben nicht so wie bei diesem Werbespot vom Anfang der Predigt. Wir werden am Ende nicht uns gegenseitig vorhalten, was wir im Reich Gottes erreicht haben und welche Stellung wir jetzt haben, sondern wir werden gemeinsam auf das schauen, was wir durch Christus erhalten haben. Ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott, verherrlichte Leiber, die Christus ähnlich sind, und eine gemeinsame Heimat auf einer neuen Erde. Amen. Ich lade zu einer Gebetsgemeinschaft ein und ich habe auch ein Anliegen, an das ihr noch gerne denken könnt. Und zwar ist Willem krank. Er hat irgendwie in der letzten Woche im Garten gearbeitet und hat sich da irgendwie was weggeholt und das ist jetzt schlimmer geworden. Also bitte denkt im Gebet an ihn. Wir verneigen uns. Zum Schluss des Gottesdienstes möchte ich euch noch segnen. Bitte steht dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Zum Schluss nochmal eine herzliche Einladung zu unserer Gemeindestunde heute um 16 Uhr. Und jetzt hören wir auf das Postludium.